Deutschlandfunk, der Tag.
Fangen Sie wieder zu. Und jetzt ist es der Doppelpack für Meri Demiral. Der 26-Jährige stößt das Tor zum Viertelfinale ganz weit auf, steigt mitten im Fünfer aus dem Pulk am höchsten und erhöht auf 2:0 für die Türkei.
Heißes Spiel gestern Abend in Leipzig. Die Türkei schlägt Österreich mit 2:1 und steht damit im Viertelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Jubel, tausende Fans auf den Straßen und tief in rot getauchte Autokorsos. Dienstagabend in Duisburg oder auch Berlin. Aber am Tag danach reden alle nur über den sogenannten Wolfsgruß des türkischen Nationalspielers Meri Demiral. Zwei Finger nach oben gereckt, die anderen drei zusammengesteckt wie eine Wolfsschnauze. Dieser Gruß ist das Symbol türkischer Rechtsextremisten. Die UEFA hat ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Meri Demiral selbst will das aber alles gar nicht so gemeint haben.
Wir sind alle Türken und ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein. Und das ist der Sinn dieser Geste. Da war keine versteckte Botschaft drin. Ich wollte einfach nur klar machen, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin. Und ich hoffe, es wird noch weitere Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen.
Also ich finde diese Erklärung einfach absolut falsch, weil das ist nicht eine Geste der Türken, sondern eine Geste der türkischen Faschisten, also der Grauen Wölfe.
Meint hingegen der Duisburger Autor und Pädagoge Burak Yilmaz.
Und da versucht der Demiral eigentlich rechtsextreme Positionen auf die gesamte türkische Gesellschaft zu übertragen.
Was also hat es auf sich mit dieser Geste? Warum nutzen die Grauen Wölfe, die hierzulande vom Verfassungsschutz beobachtet werden, gezielt den Fußball? Warum jubeln so viele Deutsch-Türken der türkischen Nationalmannschaft und nicht der Deutschen zu? Oder muss man sich vielleicht gar nicht entscheiden? Kann man für beide Teams sein? Sprechen wir gleich drüber und gucken dann auf ein anderes aufgeladenes Thema: die tickende Uhr bei den Haushaltsverhandlungen der Ampel in Berlin. Das ist der Tag am 3. Juli 2024. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Mein Gast in der Leitung ist heute Kesra Beros, vielen nicht nur in der Podcast-Gemeinde bekannt, durch seinen achteiligen Doku-Podcast über Mesut Özil. Ehemals deutscher Fußballstar, der 2014 mit der Nationalmannschaft Weltmeister wurde, jahrelang gefeiert, geliebt und dann 2018 dieses gemeinsame Foto mit Özil und dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Mit einem Autokraten und Nationalisten posieren geht gar nicht, kritisierten damals die einen. Rassismus und Türkei-Bashing sahen die anderen im Umgang mit Özil. Warum erzähle ich das hier alles nochmal so ausführlich? Weil die Geschichte von Mesut Özil bis heute Spuren hinterlässt in der deutsch-türkischen Integrationsdebatte. Und das lässt sich eben nirgendwo so gut illustrieren wie im Fußball. Ich habe Kesra Beros deshalb als erstes gefragt, warum ist die türkische Fankultur unter den Deutsch-Türken so viel stärker ausgeprägt als die Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft?
Warum ist das so? Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Gründe wahrscheinlich. Zum einen, glaube ich, hängt Fankultur viel mit so einer emotionalen Bindung natürlich auch zusammen, mit der emotionalen Bindung auch oft dann zur Heimat beispielsweise. Diese emotionale Bindung kommt ja auch oft dann über die Familie, also es ist oft ja auch eine generationsübergreifende Tradition. Das ist ja in Deutschland ja oft nicht anders, aber ich glaube, das ist in der Türkei auch nochmal stärker. Das ist wie bei uns in Afghanistan mit der Religion. Also
du hast afghanische Wurzeln.
Mhm. Ich habe afghanische Wurzeln und da wird auch immer ausgegangen, dadurch, dass die Eltern ja Muslime sind, muss ich auch Muslime sein. Also davon gehen meine Eltern zum Beispiel aus. Und dass sich das irgendwie anders entwickeln kann, das kommt denen so gar nicht in den Kopf. Und ich glaube, diese emotionale Bindung, die gehört irgendwie dazu. Dann klar, diese starke Fankultur und Vereinsverbundenheit in der Türkei, ich glaube, die wird auch so ein bisschen übertragen dann auch auf Deutschland und in Deutschland. Das ist ja auch viel präsenter, auch glaube ich, so in diesem Lebensalltag, in den Cafés beispielsweise, in Restaurants, wo auch immer man irgendwie Fußball schauen, über Fußball debattieren und irgendwie sprechen kann.
Da habe ich eigentlich schon den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Würdest du denn überhaupt sagen, dass die These stimmt, dass Deutsch-Türken hierzulande, dass deren Herz mehr brennt für die türkische Nationalmannschaft als für die deutsche?
Ich habe da jetzt keine empirischen Wahrheiten dazu, aber ich würde gefühlsmäßig, würde ich sagen, stimmt das wahrscheinlich aus den eben genannten Gründen, dass man, es ist glaube ich auch gar nicht eine Entscheidung für ein Land in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, Fußball wird oft vor allem dieses, welcher Fan bin ich zu welcher Mannschaft, wird dann oft irgendwie so als Nationalbekenntnis irgendwie gedeutet. Und am Ende ist es halt, ist halt Fußball, ist halt ein Spiel und Leute entscheiden sich dann für eine Mannschaft. Und ich finde, man muss da so ein bisschen gütiger sein in der Verurteilung darüber, was das nun bedeutet. Wenn ich Deutschland-Fan, bin ich Türkei-Fan, ist ja auch irgendwie auch völlig absurd, dass man vor den Spielen immer noch die Nationalhymne singt, so als wäre das irgendwie das Fahnenbekenntnis, finde ich super seltsam. Aber ich glaube, gefühlsmäßig das schon stärker, eben weil, naja, man ist vielleicht in dieser Community enger miteinander verbunden, man hat die Eltern, die das schon seit Generationen irgendwie feiern, man atmet das ein bisschen alltäglicher ein und dann finde ich es ganz normal und überhaupt nicht seltsam, dass man da eher in die andere Richtung guckt.
Jetzt gucken wir mal auf das Spiel Türkei-Österreich. Die Türken sind eine Runde weiter. Ja. Sie stehen jetzt im Viertelfinale, aber zumindest an diesem Mittwoch reden eigentlich alle über was anderes, nämlich diesen sogenannten Wolfsgruß von Nationalspieler Meri Demiral. Wie ordnest du diese Geste ein?
Diese Geste ordne ich ein, wie viele, die sich empört darüber zeigen. Also das ist ja auch einfach wahr. Diese Geste ist keine gute Geste, ist kein gutes Zeichen, zumindest nicht für alle. Also ich glaube, um das mal von hinten aufzuhören, ich glaube, das ist eine komplexere Geschichte, der gehen wir ja auch in unserem Podcast danach, in dieser Mesut Özil-Geschichte. Aber der Wolf, wir waren ja auch dort in der Türkei, ist einigermaßen allgegenwärtig, das haben wir bei unseren Recherchen ein bisschen festgestellt, aber trotzdem spricht das niemanden davon frei zu sehen, wofür das Symbol noch stehen kann. Also nicht jeder, der den Wolfsgruß zeigt oder so ein Tattoo auf der Brust irgendwie hat, zeigt damit irgendwie, bekennt sich damit zu Terrorismus und Mordanschlägen, was weiß ich. Aber jemand mit so einer Bühne, mit so einer Verantwortung, der muss hier schon klüger und differenzierter vorgehen, als einfach nur zu sagen, naja, die Zuschauer haben es ja auf der Bühne auch gemacht, deswegen habe ich es einfach nachgemacht. Viele Menschen fühlen sich völlig zu Recht durch das Symbol angegriffen, da gehen Wunden auf, da ist ganz viel Verletzung auch drin und ich finde, wenn man auf so einer Bühne dieses Symbol zeigt, muss man das wissen, das muss man irgendwie gelernt haben, das geht so nicht anders, weil diese Verantwortung ist da schon sehr hoch.
Also jetzt ist vielleicht nicht jeder ein Terrorist, aber ich selber würde mir doch überlegen, in dem Moment, wo es mich juckt in der Hand, diese Geste zu machen, hätte ich doch lauter Stoppschilder im Kopf, nee, mach das nicht, das kann dir auch ganz anders ausgelegt werden, als so, wie du es meinst.
Das würde ich auch denken. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann so ist in einem Jubelmoment, wenn er tatsächlich da seine Fans da irgendwie da sieht und die machen das und er reagiert da drauf. Keine Ahnung. Also gut finde ich es auch nicht. Ich finde auch, so ein Fußballer mit so einer Bühne muss da anders umgehen. Da kann nicht einfach so auf jeder einzelne kleine Regung irgendwie reagieren, ohne das zu durchdenken zuerst. Vor allem ist der Wolfsgruß ja auch kein neues Problem. Also wenn man in diesem Fußballbereich auch unterwegs ist, wenn man, darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen, diese Mesut Özil-Tattoo zum Beispiel gesehen hat und die Reaktion darauf in Deutschland vor allem auch, dann muss man da irgendwie auch schon da eine größere Sensibilität für haben. Da bin ich ganz bei dir.
Genau, lass uns ruhig an dieser Stelle den Brückenschlag mal machen. Ich habe ja eben vor ein paar Minuten schon über deinen Özil-Podcast gesprochen. Damals, 2018, war dieses Foto mit Erdogan der Riesenaufreger, wo es ja ähnlich verlief die Debatte wie jetzt auch wieder. Ja, was regt ihr euch auf? Es ist doch nur ein Foto. Und heute heißt es, was regt ihr euch auf? Es ist doch nur eine Geste. Siehst du da Parallelen?
Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine direkte Parallele ist. Man muss das, glaube ich, immer auch in der Zeit sehen, in der das passiert ist. Und wir haben das ja mit sehr viel Energie darauf aufgewendet, auch so ein bisschen zu erklären, in was für einem politischen Moment dieses Foto damals auch entstanden ist und warum das so explodieren konnte. Ich würde sagen zumindest, dass die populäre Reaktion damals auf dieses Foto eine maßlosere gewesen ist als die populäre Reaktion auf die Geste heute. Also, dass ich damals sagen würde, okay, da würde ich nochmal nachgucken, ob das wirklich so fair gewesen ist, so drauf zu reagieren, während ich heute bei der Geste denken würde, naja, die ist jetzt halt, die steht für sich alleine, ne? Also der ist jemand und zeigt das Ding, das ist ein ganz klares Symbol, ganz klares Zeichen. Da habe ich irgendwie ein anderes Problem mit, als mit dem Foto, wo ich in der öffentlichen Debatte das Gefühl hatte, dass das im Grunde genommen ein Bügel gewesen ist, um ganz andere Ventile zu öffnen in der deutschen Gesellschaft, um ganz andere Ressentiments endlich aussprechen zu können. Da haben ganz viele Leute plötzlich das Gefühl gehabt, sie dürften sich auf eine Art und Weise äußern, wie es damals schon nicht in Ordnung gewesen ist. Und ich glaube aber, bei der Geste heute ist das nicht der Fall. Ich finde die Reaktionen durchaus verständlich und maßvoll und eben nicht so überbordend auch rassistisch und auf eine ganz seltsame Art und Weise ablehnend.
Also das ist sicherlich richtig. Wir haben ja jetzt rückblickend beim Fall Özil, der schon ein paar Jahre zurückliegt, auch einen ganz anderen, allumfassenderen Blick auf diese Riesenaffäre damals als heute jetzt mit dieser Geste, die gerade mal ein paar Stunden her ist. Gleichwohl geht es ja beide Male in den Debatten um das Bekenntnis zu einem Land, um Identität, ja, und irgendwie ja auch um das Spielen mit nationalistischen Symbolen. Warum taucht denn das als Geste immer wieder auf? Gleich jetzt, ob man in Deutschland oder in der Türkei aufgewachsen ist.
Naja, zum einen, glaube ich, sind Profifußballer, die so zwischen zwei Stühlen sitzen, ich rede jetzt explizit jetzt von Özil, nicht davor gefeit, in diese politischen Stürme irgendwie reinzugeraten. Ich meine, der ist halt einfach zwischen diesen beiden Stühlen, dieses Nationalitäten-Ding ist für ihn auch immer wie ein Thema gewesen. Er ist ja auch von beiden Seiten auch eingenommen worden, oder die türkische hat es zumindest versucht, die deutsche hat es sehr stark gemacht. Mesut Özil ist ganz viele Jahre auch unter unserem Integrationsmaskottchen gewesen, hat ein Integrationsbambi bekommen, unter anderem als ein in Gelsenkirchen geborener Junge. So, ne? Also der ist quasi schon im Grunde von früh auf seiner Karriere, in der er aufgewachsen ist, ist er schon auch als nicht nur als ein guter Fußballer wahrgenommen worden, sondern auch als ein, ich sage es jetzt ganz vorsichtig und in Anführungszeichen, als ein guter Deutscher, als ein vorbildlicher Deutscher. Und diese Enttäuschung darüber, dass dieser vorbildliche Deutsche sich in eine Situation manövrieren lässt, in der plötzlich etwas ganz anderes kommuniziert wird, das haben ihn viele damals eben nicht verziehen.
Also ein Gelsenkirchener Jung, der dann auch ja die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, mit dem Einzug in die Nationalmannschaft. Haben wir denn irgendwie was gelernt aus damals? Denn man muss ja bei allen Vergleichen, die wir jetzt versucht haben zu ziehen, auch immer wieder sagen, es sind natürlich zwei verschiedene Sachverhalte, weil einmal geht es um den Deutsch-Türken Mesut Özil, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, und einmal geht es jetzt um einen türkischen Nationalspieler. Das ist vielleicht wichtig, das einfach nochmal zu benennen und auch zu differenzieren. Gleichwohl, was haben wir gelernt oder haben wir was gelernt aus der Affäre um Mesut Özil?
Ich weiß es nicht, ob wir wirklich was draus gelernt haben, ehrlich gesagt, weil ich glaube, was uns oft fehlt in dieser Gesellschaft, ist tatsächlich ein offener, kritischer Umgang mit dem, wie wir uns mal verhalten haben. Ich habe das jetzt ja kompliziert ausgedrückt, aber eine der Gründe, warum wir diesen Podcast ja auch gemacht haben zu Mesut Özil, ist eben gewesen, dass wir gesagt haben, nachdem das passiert ist, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier das irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufgearbeitet worden ist, dass Leute sich vielleicht auch hinterfragt haben, dass Leute wieder gesagt haben, war das irgendwie in Ordnung, da in Talkshows Mario Basler rassistische Sachen einfach dahingehen, sagen zu lassen, und alle haben dann mitgelacht irgendwie in diesen Sportsendungen beispielsweise. Ist das irgendwie so in Ordnung gewesen, wie wir damals miteinander umgegangen sind? Und welches Zeichen haben wir damit auch an andere, ich sag mal, Leute irgendwie auch gegeben, junge Leute vor allem, die vielleicht aus dieser Community kommen. Was haben die eigentlich dabei gedacht, so einen Helden fallen zu sehen? So einen Helden, den wir alle mit aufgebaut haben. Das ist ja nicht von einer Seite gebaut worden.
Na Halleluja, da haben sie monatelang von diesem 3. Juli geredet, die Ampelkoalitionäre. Bis dahin, Logo, solle der Haushalt für nächstes Jahr aber ganz bestimmt in trockenen Tüchern sein. Und was haben wir nun? Den 3. Juli, aber keinen fertigen Haushalt. Also soll's nun kommenden Freitag soweit sein. Und überhaupt, scholzt der Kanzler, sei doch alles voll im Zeitplan.
Der Bundestag berät typischerweise nach der Sommerpause über den Haushalt und berät ihn dann bis zum Jahresende. An diesem Zeitablauf wird keine Beeinträchtigung zu finden sein.
Alles andere wäre ja mutmaßlich auch das Ende dieser Regierung. Fakt ist, SPD, Grüne und FDP stehen unter Druck wegen der anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Zugleich aber pflegen alle drei Koalitionspartner so ihre Schätzchen, auf die sie bestehen oder aber auf gar keinen Fall verzichten wollen. Kindergrundsicherung, Schuldenbremse, Steuersenkungen. Geht nur alles zusammen, nicht unter einen Hut. Frage also an Jörg Münchenberg in Berlin. Klappt das bis Freitag?
Naja, das ist immer so die Frage, wo man hinhört sozusagen. Also der Kanzler ist relativ zuversichtlich. Das betont er eigentlich immer wieder, dass man eigentlich bis Donnerstagabend eine Grundsatzeinigung erzielen würde. Und dann könnte man am Freitag damit in die Fraktionen gehen. Und ganz interessant, hat die SPD-Fraktion jetzt schon für Freitag um 7 Uhr eine Fraktionssitzung anberaumt. Also man verstärkt auch von der Seite so ein bisschen den Druck. Aber da ist schon die Erwartungshaltung, dass der Kanzler damit etwas Substanziellen vor die Fraktion tritt und einfach mal sagt, wohin die Reise gehen soll.
Okay, 7 Uhr, weil man so zuversichtlich ist oder weil man so pessimistisch ist?
Nein, also 7 Uhr liegt wahrscheinlich daran, weil einfach ist eine Bundestagswoche, das heißt um 9 Uhr tritt das Plenum zusammen und insofern ist man da schon zeitlich ein bisschen gedrängt. Dann haben wir übrigens Freitag ja auch noch das Länderspiel gegen Spanien. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Nein, aber der Grund ist sicherlich, dass man sagt, vor dem Plenum soll die Fraktion informiert werden. Dann hätte man 2 Stunden Zeit, damit der Kanzler informiert. Aber wie gesagt, das ist der Kanzler. Man hört von der FDP, da sind eigentlich deutlich zurückhaltendere Töne zu vernehmen. Und auch bei den Grünen ist man jetzt gar nicht so, dass man sagt, Freitag ist auf jeden Fall safe, da haben wir ein Ergebnis. Also es ist vor allen Dingen der Kanzler, der da endlich wohl den Sack ein bisschen zubinden will.
Mhm. Der Kanzler hat sich ja heute auch vor dem Bundestag schon wieder, kann man sagen, erklärt. Da war Fragestunde zum Auftakt der Plenarwoche. Was hast du da rausgehört? Was will Olaf Scholz?
Also wie gesagt, er will, dass dieser Haushalt jetzt endlich auch formal beschlossen wird. Und das war natürlich auch ein Hauptthema in dieser Fragerunde oder schon ein wichtiges Thema, sagen wir mal so. Aber er hat sich da auch sehr allgemein behalten. Interessant fand ich, dass er sich nicht mehr auf den 17. Juli kapriziert hat. Das ist ja eigentlich so Stand jetzt, was auch die Regierung betont hat, dass soll eigentlich der Tag sein, welcher, wo das Kabinett dann den Haushalt beschließen wird. Jetzt hat Scholz nur noch von Juli ganz allgemein gesprochen. Also das war dann schon so, hat er sich jetzt nicht so richtig festlegen wollen, aber ansonsten hat er gesagt, wir werden das zum Laufen bringen, wir werden uns einigen und da kommt ja noch ein Wachstumspaket, was ja der Wirtschaft neue Impulse geben soll. Also das alles schieben wir an. Aber war so, ich sag mal so, grundsätzlich positiv, aber ohne jetzt eben in weitere Details zu gehen. Da gab es dann verschiedene Nachfragen, aber da war eigentlich wenig rauszuhören.
Diese Nachfragen oder vielmehr die ganze Regierungsbefragung an sich ist ja im Grunde immer Chance für die Opposition, denjenigen, der da von der Regierung vorne steht, so ein bisschen grillen zu können. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Wie wirkte denn der Kanzler heute auf dich? So in sich ruhend wie immer oder vielleicht doch eine Prise getrieben oder wer hatte da Oberwasser?
Also der ist natürlich immer ein bisschen schwer zu durchschauen, der Kanzler, weil er dann immer auch sein Pokergesicht aufsetzt. Dabei wirkt er eigentlich schon relativ souverän. Es gab am Anfang mal so eine kleine Situation, da hat Matthias Mittelberg, das ist der CDU-Fraktionsvize, der auch das Thema Haushalt mit betreut, der ist dann so ein bisschen schärfer geworden, weil er gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass die Opposition immer nur aus der Zeitung erfährt, was da eigentlich jetzt im Haushalt vor sich geht. Diese wochenlange, monatelange Hängepartie, das sei auch schon eine Zumutung für das Parlament. Also da hat er auch sehr viel Beifall bekommen und das war auch von der Schärfe des Tons, sage ich mal, doch ist so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Aber auch das hat der Kanzler eigentlich an sich abtropfen lassen, weil er meinte dann, gibt ein klares Verfahren, die Regierung beschließt, also das Kabinett beschließt formal den Haushalt und dann wird das an das Parlament weitergeleitet. Und natürlich ist da noch ein bisschen Zeit, weil eben erst am September gehen dann die richtigen Haushaltsberatungen im Parlament weiter. Also da ist, ich sag mal so, was das normale Verfahren angeht, um den Haushalt dann tatsächlich Ende des Jahres zu beschließen. Das ist alles im grünen Bereich. Aber wie gesagt, bei der Opposition war da schon echt auch der Unmut heute deutlich hörbar.
Und ich höre es aus deinen Worten. Es hat also ganz, ganz viel mit Psychologie, mit Pokern zu tun, aber eben auch mit handfesten Haushaltsposten, über die da gestritten wird. Versuchen wir es ein bisschen konkret zu machen, Jörg. Was sind die wichtigsten Streitpunkte im Moment?
Also was man auch von der SPD tatsächlich jetzt immer wieder hört, von den Grünen aber auch, ist letztlich der Punkt, dass man sagt, man kann in diesem Haushalt diese Einsparung nicht aus dem Haushalt heraus erbringen. Also sagt die SPD, das war gestern auch Rolf Mützenich, hat sich nochmal ausdrücklich diese Option offen gehalten. Da sagt man eben weiterhin, wir brauchen eigentlich ein Sondervermögen oder wir müssen den Haushaltsnotstand erklären, damit wir einfach nicht die einzelnen Bereiche gegeneinander ausspielen. Also bei der SPD muss man sagen, brodelt es tatsächlich. Da ist die Skepsis wirklich groß, ob es gelingt, diesen Haushalt umzusetzen mit der Schuldenbremse, mit der Einhaltung der Schuldenbremse. Auf der Seite der Liberalen ist es eben genau die andere Haltung. Da sagt man, wir müssen einen verfassungskonformen Haushalt einbringen und das heißt eben ganz klar Einhaltung der Schuldenbremse und wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir haben, also auch im Schuldenbereich uns an die Verfassung halten. Also das sind einfach so die beiden Züge, sage ich mal, die weiterhin da ständig aufeinander donnern und das macht natürlich diese ganzen Gespräche auch so schwierig. Bei den Grünen gibt es die Sorge, vielleicht um das nochmal auch konkret zu machen, mit dem Klima- und Transformationsfonds, da werden ja eben sehr wichtige Projekte auch zum Umbau, beim Umbau der Industrie in Richtung Klimaneutralität zum Beispiel auch finanziert aus diesem Fonds. Und der hat ja eben ein Problem nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da fehlen 60 Milliarden über die Jahre gerechnet. Die musste man da rausnehmen. Und da gibt es die Sorge, weil eigentlich sollte der Bund im nächsten Jahr da Geld zuschießen, Geld, was er einfach im Augenblick nicht hat oder sehr schwierig eben ist, zur Verfügung zu stellen. Da gibt es die Sorge, dass dieser KTF unterfinanziert wird. Da ist die Sorge groß, dass das eben ein großes Problem ist, was bislang vielleicht noch gar nicht gelöst ist.
Um eine Zahl nochmal nachzuschieben, die auch, finde ich, die Dramatik dieser ganzen Situation deutlich macht. Es klafft eine Lücke im zweistelligen Milliardenbereich derzeit im Haushaltsentwurf, die einfach irgendwie bisher nicht gestopft werden kann, wenn man nicht irgendwo drastisch einspart oder eben die Schuldenbremse lockert. Siehst du irgendwo in dieser bislang noch offenbar verfahrenen Situation Kompromisslinien, Türöffner, Hebel?
Also ich glaube schon, dass man diese Lücke, da gibt es auch wirklich tatsächlich unterschiedliche Zahlen, aber die eine Zahl, die immer wieder genannt wird, sind 25 Milliarden. Das war sozusagen die Ausgangslücke. Da hat man schon das geschafft mittlerweile mit verschiedenen buchungstechnischen Manövern, ich drück's mal so aus, die deutlich zu reduzieren. Weil natürlich hat man in so einem Haushalt auch sehr viel Spielraum, dass man Sachen anders verbucht, dass man Sachen später verbucht. Zum Beispiel hat die Europäische Zentralbank auch jetzt die Zinsen gesenkt. Damit sinkt auch die Zinslast für den Bund. Das bringt dann auch nochmal Entlastung oder soll einen Nachtragshaushalt geben, jetzt für 2024, weil die wirtschaftliche Lage schlechter ist, dann kann der Bund sich ein bisschen mehr verschulden. Und da muss der Bund nicht so stark auf Rücklagen greifen, sondern kann die Rücklagen schonen dann fürs nächste Jahr. Also will sagen, da gibt es eben viele kleine Stellschrauben. Insofern geht man eigentlich davon aus, dass sich das jetzt so um die 10 Milliarden bewegt. Und da sollte man eigentlich schon sagen, das ist jetzt bei einem Haushalt von 452 Milliarden Euro, sollte das schon möglich sein, dass die Ampel das hinkriegt. Also da kann man schon die Frage stellen, ob sich nicht alle Seiten so ein bisschen verrannt haben und alle auf ihrem Baum sitzen und das jetzt so dermaßen aufgebauscht wird. Also eigentlich ist das schon lösbar.
Wird das vielleicht alles gerade ein bisschen aufgebauscht? Also sind wir hier gerade alle zu sehr ein bisschen Drama Queen vielleicht?
Naja, aber das macht die Ampel ja schon auch selber. Also ich meine, die FDP stellt sich schon auch hin und sagt, oder der stellvertretende Parteivorsitzende Kubicki hat das jetzt in der FAZ gemacht, hat dann schon auch nochmal die Koalition insgesamt in Frage gestellt und hat gesagt, zur Not lassen wir das platzen. Also das wird schon von allen Seiten, oder auch die SPD, die sagt quasi eigentlich die Schuldenbremse, wir müssen daran, das ist anders nicht zu lösen. Also hat schon jeder seine Dogmen, sage ich mal, wo man im Augenblick den Eindruck hat, da haben sich alle Seiten tatsächlich so ein bisschen verrannt auch.
Also ich als Nicht-Haushaltsexpertin habe mittlerweile den Eindruck, dass auch unglaublich technokratisch, auch bis ins letzte finanzpolitische Detail diskutiert wird. Wenn ich jetzt als Wählerin, als Bürgerin gerne herausbekommen wollte, wofür steht denn unser Haushalt im nächsten Jahr? Was ist uns wichtig? Was ist dieser Regierung wichtig, die mit Mehrheit gewählt wurde? Ist das, dass man nachhaltig spart im Sinne von Generationengerechtigkeit? Ist das Verteidigung in Zeiten, in denen es einen Krieg in Europa gibt? Ist das die Sozialpolitik? Ist das das Klima? Kannst du mir eine von diesen vier Baustellen nennen, wo du sagst, da wird eine Handschrift erkennbar sein?
Also in Sachen Verteidigung, da ist der Kanzler heute auch in der Regierungsbefragung nochmal, da wurde dann nachgebohrt und Olaf Scholz hat da schon deutlich gemacht, Wir haben zum Beispiel dieses Sondervermögen 100 Milliarden. Das ist aber absehbar, dass es vielleicht noch bis 2027 reicht, wenn überhaupt, weil eben schon jetzt sehr viel ausgegeben worden ist. Und da hat Olaf Scholz heute ganz klipp und klar gesagt, wir werden das 2% Ziel erreichen, auch in der mittelfristigen Finanzplanung, die geht dann bis 2028. Und das ist wirklich ein Riesenberg, weil das hieße, dann müsste aus dem Haushalt heraus, müssten dann 80 Milliarden für die Verteidigung bereitgestellt werden. Ich glaube, wir sind im Augenblick bei 50 Milliarden, also es wäre wirklich ein großer Aufwachs. Und da stellt sich natürlich die Frage, das würde faktisch bedeuten, dass man ganz viel verschieben muss. Auf der anderen Seite hat ja die SPD, soll ja das Rentenpaket 2 angeschoben werden. Das wirkt sich auch massivst auf die mittelfristige Finanzplanung aus, weil das eben sehr teuer wird, das Rentenniveau bei 48% zu halten. Also da muss man auch gespannt sein, wie das aus dem regulären Haushalt finanziert werden soll. Plus nochmal müssen ja irgendwann die Corona-Hilfen, die Kredite, die man aufgenommen hat, die müssen auch irgendwann zurückbezahlt werden und auch das Sondervermögen Bundeswehr. Also ich würde mal tatsächlich sagen, die großen Probleme, die sich haushalterisch auftürmen, die sind eigentlich nicht 2025, sondern die kommen eigentlich erst danach, 2026, 2027. Und das, was wir jetzt erleben, das ist natürlich schon so eine Art Vorgeschmack. Aber eigentlich die richtig harten Brocken, die großen Brocken, die kommen eigentlich alle erst noch.
Das klingt ja nicht danach, dass es irgendwie mal ein bisschen einfacher wird in nächster Zeit. Eine letzte Frage noch an dich, Jörg, der du nicht nur unser Berichterstatter, sondern auch unser Beobachter bist in Berlin-Mitte im Hauptstadtstudio. Wir stehen jetzt zwischen Europa- und Landtagswahlen und allerorten, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern ja in ganz Europa, geht die Sorge um vor der Rechten auf dem Vormarsch. Hat die Ampel eigentlich auch jetzt im Hinblick auf ihre Haushaltsverhandlungen den Ernst der Lage erkannt und die Frustration in vielen Teilen Deutschlands?
Also natürlich sieht man das und meine Antwort wäre eher so, das eine schließt das andere ja sozusagen nicht aus. Also was wir erleben, auch mit diesem Haushaltsstreitpunkt, das sind einfach natürlich unterschiedliche Philosophien der Parteien, die hier aufeinanderstoßen, die eben teilweise sehr schwer zu vereinbaren sind, gerade zwischen FDP und SPD, weil der eine setzt eben mehr auf eine Angebotspolitik, will den Standort verbessern, der andere sagt, wir müssen auch als Staat, das sagen die Grünen natürlich teilweise auch, der Staat muss hier Impulse setzen, der Staat muss unterstützen, wir brauchen mehr Förderung. Also das ist letztlich dieser ganze Konflikt, der da im Hintergrund sich die ganze Zeit abspielt. Insofern, glaube ich, tut man der Ampel ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, man sieht sozusagen jetzt nicht diesen großen Unmut, die Verärgerung. Man muss sich eben auf der anderen Seite mühsam zusammenraufen. Und das ist eben ein anstrengender Prozess. Meine Prognose wäre, es wird mit der nächsten Regierung, weil die Regierungskonstellation schwierig auch bleiben wird, wird sicherlich nicht einfacher. Also eigentlich ist das ein ganz guter Lernprozess, dass wir uns dran gewöhnen müssen, dass Regierungsarbeit vielleicht ein bisschen anstrengender wird.
Beziehungsweise schon anstrengend ist. Und das hast du uns jetzt schön auseinandergenommen, Jörg Münchenberg in Berlin. Dafür vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Redaktion der heutigen Folge hatte Bettina Klein. Fragen und Feedback wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich sage tschüss für heute. Barbara Schmidt-Mantern heiße ich. Danke und bis bald. Tschüss.